Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap, nicht live, aber in Farbe, mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Nale und hier ist er, das Omni-Talent der Kavallerie, der Meister der Corporate Identity, der Wegweiser in der Candidate Journey, unser Chef Björn Franke.
Danke, Nathalie. Hi.
Hi, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja.
Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen quatschen können, weil irgendwie haben wir dazu gar keine Gelegenheit mehr in letzter Zeit.
Viel,
ich sehe dich gar nicht mit einem Büro dazwischen und mit einem Mann, der keine Mittagspausen macht. Oder zumindest nicht.
Ich vermisse sehr Projekte mit dir.
Ja, das ist aber lieb. Ja. Wie geht's dir? Ist alles gut?
Ja. Ich hatte letzte Nacht Zahnschmerzen und habe dann nicht geschlafen, habe heute Morgen 3 Termine versemmelt. Aber ansonsten geht's mir super.
Aber so richtig ohne abzusagen? Oder?
Tatsächlich, die ersten 2 habe ich dann einfach verschlafen, weil ich erst 6 eingeschlafen bin. Aber ja, alles cool.
Okay, gut.
Jetzt alles gut.
Auch sonst haben wir hier immer alles im Griff. genau, es gab ja an Marks Geburtstag eine 50 Jahre Mark-Folge. Und du hattest ja im Oktober schon Geburtstag und Schande über uns, da haben wir es vergessen, dich einzuladen zu einem Podcast. Und das hat einfach nicht reingepasst. Und das muss jetzt natürlich unbedingt nachgeholt werden.
Ich hätte auch gut damit leben können, nicht auf mein Alter angesprochen zu werden.
Nein, einfach so.
Nein. Alles cool. Ihr hattet ja meine Geburtstagsparty schon besprochen.
Ja, die haben wir besprochen.
So, von daher, das ist doch eigentlich am wichtigsten, irgendwie, wie sich Menschen fühlen, die man so um sich rum hat.
Hat der Podcast die Party gut abgebildet? Warst du zufrieden mit dem Resümee von uns?
Ich glaube ja. Ich habe es nicht bewertet oder sowas.
Okay, gut. Genau, wir haben ja jetzt schon Mittwoch. Also wir können gar nicht, erst Mittwoch, wir können gar nicht so richtig auf die ganze Woche zurückblicken. Aber wie bist du denn so in den März gestartet? Gibt es irgendwas zu erzählen?
Ja, es gibt viele Projekte, die lange Vorlauf hatten und jetzt losgehen, was cool ist. Es gibt 2 so Pitches, die wir relativ spontan gewonnen haben. Also wo wir quasi nur so eine Woche Laufzeit hatten, bis es dann tatsächlich die Präsentation war und auch geklappt hat. Von daher ist der Start in den März jetzt ziemlich arbeitsreich, aber cool. Also coole Themen und auch so coole, spannende Schritte, wo ich finde, dass es auch für die Agentur in Gänze irgendwie cool ist. Also nicht nur ein weiterer Auftrag oder so, sondern auch tatsächlich so Entwicklungsschritte. Finde ich gut. Macht Spaß.
Das klingt sehr cool. Du bist der Erste, der nicht gesagt hat, ja, es ist viel los. Das hast du sehr schön gesagt.
Es ist schon
gesagt.
Viel los.
Ja. Ja, voll gut.
Nee, also was es ja bei uns immer nicht gibt, ist so ein, wie soll ich sagen, so eine gesunde Nulllinie. Es ist immer ein bisschen zu, oder meistens ein bisschen zu viel, ganz selten mal ein bisschen zu wenig, aber noch viel seltener so, dass alle irgendwie ganz entspannt durch die Woche gehen und ohne Höhen und Tiefen und ohne Über- und Unterforderungen nach Hause gehen. Aber es ist vielleicht auch einfach so ein Branchending.
Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch überall so, dass man, also wir haben ja gerade auch viel Kontakt mit den Städten und so durch die Employer-Branding-Geschichten und die hatten jetzt auch bei der Wahl einfach alle komplett Stress und ich glaube, da haben die aber auch Phasen, wo einfach weniger los ist. Ich habe fast das Gefühl, das ist überall so, wenn man so mit reinschnuppert.
Ja, es ist ja auch manchmal, sowas ist ja auch so eine Triebfeder, um zu wachsen.
Ja.
Also wir haben jetzt wachsen gar nicht so als zentralen Strategiebaustein oder so, aber schon wenn man reagiert, führt das dazu, dass man wächst. Und wenn man raus will aus diesem zu viel, führt das dazu, dass man wächst. Und das ist ja auch toll, kommen neue Leute dazu, man lernt neue Leute kennen, man hat neue Kompetenzen, nicht nur für die Aufgaben, für die man erstmal sucht, sondern auch darüber hinaus. Und das ist eine totale Bereicherung, aber so grundsätzlich, ich bin gar nicht so der Wachstumsverfechter, wo ich sagen würde, oh, eine Firma muss immer wachsen, Wirtschaft muss immer wachsen.
Wir haben ja auch eine kuschelige Größe. Ich finde es eigentlich voll angenehm, dass wir voll viel Kompetenzen haben und voll viele Leute, aber auch so klein noch, dass man alle gut kennt. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Größe. Ja.
Also es wäre auch schade, wenn nicht. Oder auch, ich glaube, es fehlt einem was.
Ja.
Wenn man, also vor allem auch in unserer Konstellation, wo es einfach auch sehr viel Herz dabei ist, fehlt total was, wenn man keine Chance hat, Menschen wirklich kennenzulernen.
Ja.
Also bin mal gespannt, wo die Reise hingeht, aber es wäre eben schon, man verbringt so viel Zeit miteinander, dass es schlimm wäre, wenn man die Zeit mit Fremden verbringt.
Ja, voll. Ja. Und ich schätze es bei dir auf jeden Fall so ein, dass du wahrscheinlich lieber die Arbeitslast der Kavallerie über der Nulllinie hast als drunter. Aber wie ist es bei dir für dich? Fändest du es auch mal cool, wenn einfach mal 3 Monate ein bisschen weniger los wäre, um so ein paar interne Themen richtig abzuarbeiten? Oder findest du es eigentlich immer besser, wenn du genau in den Projekten quasi eins nach dem anderen hast?
Also es gibt natürlich schon Sachen, die lange liegen und wo man lange braucht, bis man die Zeit findet, um sich wirklich damit zu beschäftigen. Aber ich hatte es so gesehen, beispielsweise unter Corona gab es schon Zeit oder hätte es schon Zeit geben können, um so lang liegen gebliebene Sachen anzufassen. Und man macht dann doch anderes.
Man hat halt irgendwie auch keine Lust, wenn es nur noch das zu tun gibt.
Ja, oder man vertieft sich dann in irgendwas, anstatt jetzt wirklich einer Agenda zu folgen. Und du bist viel stringenter und effektiver natürlich, wenn du ein bisschen Ergebnisdruck hast.
Ja, voll.
So, also zumindest bei mir ist es so. Und so allgemein, also ich bräuchte das jetzt nicht, dass hier alle auf Anschlag verplant sind. Ich glaube, wenn alle in Ruhe und konzentriert ihre Sachen machen können, sind wir auch schon super effektiv und produktiv und so. Also es ist nicht Teil des Geschäftsprinzips zu gucken, dass man immer so leicht überlastet ist.
Wobei ich das schon merke bei mir, wenn ich quasi so an der letzten Aufgabe bin und dann gibt es nur noch so Sachen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind, dann verliere ich voll an Effektivität. Also wenn ich immer so habe, ich arbeite das ab und dann kann ich das nächste machen, dann geht es voll gut. Aber wenn es so ist, okay, ich mache das und dann muss ich so ein bisschen gucken, was ich mache, dann werde ich irgendwie, weiß nicht, langsamer.
Ja, vielleicht auch einfach, weil man, also ich merke halt, dass ich mich verzettel, dass ich dann zum Beispiel, ich will eigentlich ein Konzept schreiben, aber ich verliere mich im Recherchieren.
Ja, genau so.
Und dann bin ich am Recherchieren und dann entdecke ich was mit dem Konzept gar nichts zu tun hat, aber es interessiert mich, also lese ich das auch noch und so. Und das macht man natürlich nicht, wenn man irgendwie mehr Druck hat oder mehr Ergebnisgeschwindigkeit notwendig ist.
Ja.
Von daher tut es mir schon auch gut, eine Deadline zu haben. Das glaube ich schon, voll. Ja.
Genau, apropos Deadline, wir haben jetzt ja auch einige Shootings anstehen, das haben wir ja letzte Woche schon erwähnt. Es kommen bei einem Kunden allein 15 Shootings und beim anderen sind es, glaube ich, 7. Und da haben wir jetzt diese Woche auch mal ein Probeshooting gemacht. Das war eigentlich auch ganz cool. Wir haben quasi hier bei uns im Studio alles einmal aufgebaut und mit dem Marc als Testimonial einmal abgeshootet. Und jetzt sind wir auf jeden Fall bereit.
Ja, ich bin total gespannt. Wir hatten im November hatte ich mit Simon ein Gespräch und wir hatten so festgestellt, Mensch, so Realdrehs haben wir ja gar nicht mehr so viele. Ist ja fast alles CGI, ist ja ein bisschen schade. Ja. Und gefühlt, kaum hatten wir die Münder zu, jagt einen Drehtag den nächsten.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt gerade parallel bestimmt 10 oder 12 Filmprojekte, also eigene Projekte, das, die 15 Tage, die du erwähnt hattest, waren nur in einem Projekt.
Ja.
Wo Realfilm gebraucht wird. Und manchmal ist es so, du unterhältst dich drüber und plötzlich findet es statt. Also so fast so self-fulfilling prophecy mäßig. Da bin ich immer wieder selber überrascht, wie sich manchmal so Dinge drehen, ohne dass man es jetzt bewusst irgendwie in Angriff genommen hat. Aber vielleicht hat man es dann im Hinterkopf und empfiehlt es dann vielleicht eher rein oder so. Ich weiß es nicht. Aber manchmal finden die Dinge, dann werden die Dinge schneller wahr, als man gedacht hat.
Ja, voll. Ja. Und das sind ja auch immer so Wellen. Ich habe nie irgendwie jeden Monat 2 Shootings, sondern entweder 8 oder keins. Also es gibt wenig dazwischen.
Ja.
Aber
ja, was man
das
da
wird
auch
eine spannende Zeit.
Nicht vergessen darf, ist, wie anstrengend das auch körperlich ist.
Ja.
Also für jemanden, der irgendwie Ressourcen plant oder so, denkt man, ja gut, ist doch am Dienstag ist das Shooting, dann können wir am Mittwoch das machen und am Donnerstag das. Und da vergisst man, dass es schon auch körperlich einfach ganz schön fordernd ist.
Ja, zwei Shooting-Tage aufeinander sind schon hart. Ja. Also ich bin auch, wenn ich dann heimkomme, nach einem Bürotag kann ich noch Sport machen, nach einem Shooting-Tag kann ich keinen Sport mehr machen. Sowas. Das geht einfach nicht.
Selbst wenn man nicht die Pistole mit der Kamera in der Hand hat, also schon dieses Mitdenken, also auch so diese Mischung aus viel zu tun und gar nichts zu tun. Das finde ich vor allem bei Filmdrehs immer ganz krass, weil du viel Wartepausen dazwischen hast, aber viel Präsenz brauchst du in den Momenten, in denen es drauf ankommt. Ist es eben so eine Mischung aus Hektik und Rumstehen. Und das ist ein ganz, voll. Ganz
das ist auch mental
Gefühl.
Anstrengend, finde ich.
Finde ich auch.
Genau, aber dann lass uns doch thematisch einsteigen, oder?
Yeah!
Cool. Genau, ich würde gerne einmal kurz einen ganz kleinen Rückblick machen. Mhm. Und dann haben wir einige Zukunftsthemen, die dir auf der Seele brennen. Oder uns allen, oder die halt was sehr wichtig sind, die wir dann noch besprechen wollen. Genau, und ich hab mal versucht, mit meinen geringen Zeiterfassung-Tools, Skills, die ich habe, zu gucken, wie viele Stunden du insgesamt schon erfasst hast.
Oh, da bin ich aber ganz schön schlecht geworden im letzten Jahr.
Aber ich glaube, du erfasst halt auch nicht so viele, deswegen.
Wie gesagt, im letzten Jahr bin ich ja ganz schlecht geworden.
Was denkst du denn, wie viele ich gefunden habe?
Also quasi seit wir unsere Agentursoftware eingeführt haben, bis quasi.
Achso, das wurde wahrscheinlich gar nicht von Anfang an so gemacht.
Nee. Ich weiß gar nicht. Wir haben die seit 8 Jahren oder so.
Okay, dann ist die Zahl, da muss man die Zahl mal 3 nehmen.
Wahrscheinlich. Ja. Boah, ich habe keine Ahnung. Was hat man denn so, wenn man 40-Stunden-Woche hat? Ich glaube dann so 3.500 Stunden im Jahr oder sowas. Ungefähr. Ich glaube 3.6.
Manche machen noch Urlaub.
Nein, das ist da schon berücksichtigt.
Okay.
Keine Ahnung, vielleicht. Schon mehr als die 40 Stunden auf jeden Fall.
Ja, dann ist die Zahl Quatsch. Ich habe 12.000 Stunden gefunden.
Nee.
Oder sind es bestimmt mindestens 40.000. Ja, fühlt sich schon an wie dein halbes Leben, Kavallerie.
Manchmal sehr, manchmal gar nicht. Also das Coole ist ja, dass wir ständig irgendwie neue Sachen machen und dass ich Trends ändern, dass sich unsere Jobs ändern, dass neue Kunden dazukommen, dass wir auch ständig auf der Kundenseite neue Sachen lernen. Mhm. Also keine Ahnung, vor 5 Jahren kannte ich mich mit Robotik nur so halb aus, zum Beispiel.
So halb, okay.
Das ist cool und das gibt einem auch das Gefühl, dass es ständig irgendwie frisch ist. Ich empfinde es auch als total bereichernd für mich, ganz viel irgendwie hier auch mit dem Team zu tun zu haben. Also Marc und ich gehören da auch zu den Ältesten und das ist dann natürlich auch toll, andere Perspektiven zu erleben und mitzubekommen. Und das ist auch ein Beitrag zu dem Gefühl, dass es vielleicht noch nicht das halbe Leben ist, sondern dass man sich noch so ein bisschen an manchen Stellen so jung auch so in der Jugend fühlt. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wenn man jetzt so ganz zurückdenkt an die Anfänge und so die Gründungssituation und die ersten Erfolge, die wir damals hatten und dieses sehr improvisierte und ganz viel fake it till you make it und all sowas, fühlt sich jetzt schon sehr viel erwachsener an und sehr viel, dass wir sehr viel mehr wissen, was wir tun und vorhersagen können, wie erfolgreich das ist oder nicht. Marc und ich hatten auch mal gesagt, wir haben eigentlich ziemlich lang an so einer Art Tanzboden gebaut, auf dem jetzt richtig coole Musik läuft und wo es richtig Spaß macht, auch einen Abend zu verbringen.
Ja, cool.
Weil jetzt sind Kunden, von denen wir damals geträumt hätten und die in unerreichbarer Ferne waren, sind jetzt die Alltagsprojekte, die wir machen. Und es ist eigentlich total toll, dass es so aufgegangen ist und war aber auch was man sich damals, also da gab es jetzt keinen Businessplan, wo wir gesagt haben, so und in 2 Jahren wollen wir an der Stelle sein, in 2 Jahren wollen wir an der Stelle sein, sondern wo wir uns so rein entwickelt haben mit den Menschen, die hier sind. Und ich glaube, die Aufgaben, die wir jetzt alle zusammen machen müssen, sind viel, viel cooler als die Aufgaben, die wir damals am Anfang gemacht haben.
Das klingt ja cool. Was ich mich da frage, ich habe manchmal so Sachen, wenn ich irgendwie gerade einen Kunden berate oder so, dass ich danach frage, shit, war ich jetzt zu selbstbewusst? Habe ich überhaupt eine Ahnung von dem Thema, was ich mache? Und eigentlich habe ich das und ich weiß es auch, dass ich das kann. Aber oft frage ich mich so, oh Gott, bin ich überhaupt die Richtige dafür, das jetzt zu entscheiden oder so? Also so ein bisschen Hochstapler-Syndrom. Hast du sowas auch manchmal, dass du denkst, krass, wo bin ich hier eigentlich gelandet auf einmal?
Ich habe es nicht mehr. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass du es haben musst. wir hatten es früher viel.
Okay.
Sorry für alle Leute, die schon ganz lange bei der Kabel sind. Nein, früher war auch für uns jedes Projekt irgendwie ein Sprung ins kalte Wasser. Und ich glaube, diese Bereitschaft zu springen und auch die Fähigkeit, in dem kalten Wasser irgendwie ganz gut zu schwimmen, zeichnet fast alle Menschen aus, die hier sind. Wir haben jetzt aber den Vorteil, dass wir mit vielem auch schon ganz faktische Erfahrungen haben und die Sachen ausprobiert haben und tatsächlich wissen, was wir tun und tatsächlich auch wissen, wer kennt sich womit aus und wen könnte man im Zweifelsfall noch fragen, wenn es Fragen gibt, beziehungsweise wer übernimmt welche Aufgabe und können da schon sehr sicherstellen, dass die Menschen, die beraten, auch wissen, wovon sie sprechen.
Ja.
Und selbst, was weiß ich, wenn du dich zum Beispiel dann dabei manchmal unsicher fühlst, ich glaube nicht, dass wir alle zusammen zu dem Schluss gekommen wären, dass du die Richtige für die Aufgabe bist, wenn du es nicht wärst. Also so, da gibt es ja auch sowas wie so ein bisschen so eine Schwarmintelligenz, die da auch Weichen stellt. Und von daher glaube ich nicht, dass du dir diese... Ich glaube nicht, dass du viel faken musst.
Vielleicht ist es ja auch eher fake it till you believe selber in it.
Ja, vielleicht. So. Das ist vielleicht manchmal die größere Herausforderung. Das kann schon sein, klar.
Ja, cool. Und du hast ja auch von den Anfängen gesprochen, dass ihr da auch viel einfach gemacht habt. Gibt es denn irgendwas? Ich habe zwar schon mal das Gerücht gehört, dass Marc das SWT-Logo Stadtwerke Tübingen gemacht hat. Stimmt das?
Nee.
Stimmt gar nicht.
Das also denke was, ich von, immer, wenn ich was das von sehe. Uns, was von uns ist, ist der Claim von den Stadtwerken.
Aha.
Also Mitwirker oder wir wirken mit. Der ist, glaube ich, von Marc tatsächlich. Mhm. Die tolle Logo-Geschichte von Marc, muss dazu wissen, sowohl Marc als auch ich sind keine Grafiker, sondern Geisteswissenschaftler eigentlich oder Sprachwissenschaftler. Der Marc hat das Logo des Stadtmuseums Tübingen gezeichnet. Und da das Außergewöhnliche ist halt, dass er es halt gezeichnet hat. Und es seit vielen Jahren Bestand hat.
Ja, cool.
Aber es ist auch gut. Also, why not?
Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das hast du irgendwie vor 20 Jahren mal gemacht und oh Gott, die benutzen das immer noch oder so, was man so in Tübingen sehen könnte?
In Tübingen, das Krasseste, was ich da gesehen habe, das war jetzt nicht in Tübingen, ich habe vor ganz, ganz vielen, als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich für einen Kreisjugendring ein Logo gemacht. Und mit wirklich sehr überschaubaren Fähigkeiten damals und auch wirklich schon über 30 Jahre her, oh Gott. und die benutzen das immer noch, das fand ich total witzig. Also so ein Logo, das ein Abiturient vor 30 Jahren irgendwie in Coral Draw gezeichnet hat, ist heute noch deren Logo und es war zwischenzeitlich auch mal wirklich eine relativ große Einrichtung mit sehr vielen Hauptamtlichen und so, aber es ist nie von dem Logo abgewichen. Mhm. War ich neulich auf der 50-Jahr-Feier dieses Jugendrings eingeladen und war total schockiert, dass da noch mein Logo im Einsatz ist.
Würdest du es zeigen wollen oder lieber nicht?
Das war für die damalige Zeit und für meine damaligen Fähigkeiten ein super Logo.
Das ist doch
gut. Ich würde es nicht heute auf die Webseite der Kavallerie setzen.
Ja, wir haben ja auch so jetzt, ich glaube schon 2 Jahre her, vielleicht, dass wir unser neues Logo eingeführt haben. Wie viele gab es eigentlich davor? Hatten wir viele Design-Relaunches als Agentur?
Ja.
Weil hier auf dem Pferd haben wir ja noch das alte.
Es waren bestimmt über die Jahre 6 oder 7, so. Wobei das am Anfang war, die Rotation auch ein bisschen schneller, weil es eben auch so mit, das hat sich ja wegentwickelt von dem Projekt hin zu einer tatsächlichen Firma und von der Firma erst mit so einem Designschwerpunkt, dann mit einem Ideenschwerpunkt, heute bestimmt vor allem mit einem Beratungsschwerpunkt. Und entsprechend hat sich auch so der Blick auf das Corporate Design total geändert in den Jahren. Wir hatten auch mal als Website eine Wild-West-Schießbude, wo man so alles Mögliche anklicken konnte und dann sind lustige Sachen passiert in so einer Wild-West-Film-Optik. Und zum Beispiel der Wilde Westen, der ursprünglich tatsächlich auch so ein bisschen der Bildgeber für diese Kavallerie-Idee war, den haben wir zum Beispiel schon sehr, sehr lang hinter uns gelassen. Also, wir haben noch so Sachen natürlich wie Jiha oder so, aber
ja, bildlich wirklich gar nicht mehr.
Genau, und wir haben auch schon lange keine Partys mehr mit Strohballen gemacht. Das hatten wir mal in sehr legendär. Dazu muss man wissen, dass ein Strohballen, den man öffnet, danach 8 große blaue Müllsäcke braucht, um ihn wieder zu verpacken. Und wir hatten, glaube ich, 80 Strohballen oder so.
Die Agentur für Nachhaltigkeit.
Ja, für ganz viel Stroh über Jahre hinweg in jeder Ecke, ja.
Okay.
Und ja, das ist jetzt, da haben wir uns schon immer wieder irgendwie neu erfunden, auch so von der Positionierung natürlich, aber auch von der Visualität. Und das ist auch gut. Und ich finde, man braucht es auch und es ist auch okay, sich als Unternehmen einzugestehen, dass es Phasen gibt und dass man auch über sich selbst wachsen kann, auch inhaltlich.
Ich glaube, das sagen wir auch bei Corporate Design Prozessen dazu. Wir machen das jetzt, aber in 10 Jahren müsst ihr es nochmal machen, weil es halt einfach so ist.
Und eine Agentur ist ein durchaus schwieriger, Kunde für sich selbst. Ja. Also,
wir haben auch ein Logo, wo Kunden sagen würden, ja, das habt ihr halt jetzt in Word einfach mal getippt.
Wobei auch das Gründe hat. Also ja, so. Genau.
Aber das Feedback bekommt man oft, wenn man versucht, ein typografisches Logo zu machen.
Leider ja.
Ja.
Ich glaube, es geht eher, für uns geht es eher so um die Welt, die sich drumherum aufbaut, als jetzt um das eine Hallmark oder die eine Bildmarke oder so, die hätte wahrscheinlich ohnehin einen überschaubaren Bestand bei uns.
Wir sehen uns auch gerade nach mehr Farben im Grafikteam. Achso, da kommt vielleicht bald was.
Zum Beispiel, ja.
Sei gespannt, genau. Genau, und dann lass uns doch mal nach vorne schauen, in die nächsten 25 Jahre. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil ich weiß, dass du, glaube ich, wahrscheinlich jede Folge Podcast hörst, oder?
Und das nicht immer in Echtzeit, aber ja.
Ja. Das wahrscheinlich auch manchmal Dinge, wo du sagst, oder so. Oder wo du gerne noch was dazu sagen möchtest. Und die Gelegenheit, die bekommst du jetzt so ein bisschen.
Okay.
Genau, wir hatten ja auch schon eine Folge zum Thema Nachhaltigkeit mit der Daniela, unserer Nachhaltigkeitsbeauftragten. Und da würde ich mal gerne von dir wissen, weil du vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sicht darauf hast, als ihr Mitarbeitis, auch aus wirtschaftlicher Perspektive oder auch in Kontakt mit anderen Unternehmen. Wie ist so deine Perspektive dazu? Wie wichtig ist das Thema für dich?
Also es ist ein Thema, das mich gerade tatsächlich ziemlich umtreibt. Uns ist es total wichtig, nachhaltig zu agieren. Uns ist es auch total wichtig, da eher eine Rolle des Vorausgehens zu spielen. Deshalb machen wir zum Beispiel auch diesen Nachhaltigkeitsbericht unter sehr viel höheren Anforderungen, als es eigentlich für ein Unternehmen in unserer Größe denkbar wäre, auch unter sehr viel höheren Kosten, als es eigentlich ein Unternehmen in unserer Größe sich leisten würde. Und wir wollen da besser werden, wir wollen aber gleichzeitig natürlich auch erfahren, wie man es kommuniziert, so am quasi als Selbstversuch. Was mich da im Moment total umtreibt, ist, dass ich glaube, dass die Nachhaltigkeitsorientierung, wie wir sie in Deutschland leben und wie ich sie auch richtig und gut finde, vor total großen Herausforderungen steht und das total fraglich ist, ob das mit Blick auf eine Gesamtweltwirtschaft so funktionieren kann. Also wir versuchen wirklich im Prozentbereich ganz, ganz vieles zu tun, um noch besser zu werden, während es einfach an anderen Stellen der Welt, vor allem jetzt aktuell, eben Aussagen gibt wie Drill, Baby, Drill und wir hauen raus, was geht. Hauptsache, die Wirtschaft floriert. Und das Problem damit ist, dass quasi unsere Bemühungen das andere noch verstärken. Das heißt, also zum Beispiel, wir legen einen nachhaltigen Fokus an, dadurch wird Energie teurer, das belastet die Wirtschaft und das wird benutzt gegen uns. So. Und gleichzeitig ist es so, dass man Klima nur global denken kann. Das heißt, dieses viele Kleine und auch viele Private, was wir tun, verpufft natürlich vollständig, wenn es irgendwo anders auf der Welt eine komplett diametral entgegenlaufende Bewegung gibt. Weshalb ich glaube, dass man Nachhaltigkeit, also wenn man da wirklich was erreichen will, dass man es eigentlich von der technischen Seite aus denken muss. Dass man es nicht denken muss von eben von diesen vielen kleinen Schritten, also bisher ist ja auch der Ansatz, viele kleine Schritte haben in der Summe einen großen Erfolg. Mhm. Und ich glaube aber, wenn man eine Chance haben möchte, die Ziele zu erreichen, wenn man eine Chance haben möchte, einen weltweiten Impact zu haben und auch wenn man eine Chance haben möchte, dass die Wirtschaft, die das betreiben muss, auch überlebt, führt kein Weg dran vorbei, dass man sich eher auf nachhaltige Technologien konzentriert, anstatt eben auf dieses Kleine im Privaten. Das heißt, ich glaube, dass es eine Chance wäre für die deutsche Wirtschaft, sich ganz, ganz stark auf Forschung und Entwicklung zu konzentrieren und damit große Durchbrüche zu schaffen. Und diese Durchbrüche sind auch wirtschaftlich interessant für die deutsche Wirtschaft. Ja. So. Und das ist aber ein ganz anderer Fokus oder eine ganz andere Konzentration, als man das bisher hat. Also, was weiß ich.
Ich habe auch das Gefühl, wenn man so die Nachrichten verfolgt, dass sich das in nächster Zeit eher in eine andere Richtung entwickelt.
Genau, also die Alternative ist quasi, alle geben auf. So, das halte ich nicht für eine Alternative. Und ich glaube aber auch, dass da eine Chance drin steckt. Also, Deutschland war das erste Land mit einer Umweltbewegung. Deutschland war der Hauptstandort für Akkuentwicklung. So. Mhm. Und die Frage ist ja, warum hat sich daraus nicht was entwickelt, was uns auch weltweit, auch als Exportnation, irgendwie stark macht? Und ich glaube halt, dass das in der Wirtschaftspolitik oder so in Deutschland jetzt ganz, ganz viel drehen wird, weil es ist ganz schwierig, Unternehmen beizubringen, warum sie quasi mit Bleigewichten an den Füßen agieren sollen, wenn überall anders auf der Welt das ignoriert wird.
So. Wenn sie selbst billig im Ausland produzieren
können. Oder sie auch selber billig produzieren können oder vielleicht sogar auch gezwungen werden, zum Beispiel in den USA zu produzieren. Und das ändert aber auch was in der Kommunikation. Also wir brauchen eine viel größere Geschichte, eine viel grundsätzlichere Geschichte und nicht dieser Verzicht im Kleinen, wo man mal hier ein Kilo CO2 einspart und da ein Kilo CO2 einspart, sondern eher wirklich Technologien, die wirklich Großes bewirken.
Hast du das Gefühl, wir können da als Agentur einen Beitrag dazu leisten? Weil was wir selber machen können mit unserem vegetarischen Essen und Fahren und alles, das sind ja wirklich diese Peanuts, diese ein Kilo hier und da.
Ich glaube, dass es, wenn man über Technologie nachdenkt, dass es auch immer wichtig ist, Technologie zu erklären. Mhm. Also das fängt an bei Wissenschaftskommunikation, geht aber auch weiter dahin, zum Beispiel Unternehmensstrategien so nach außen zu tragen, dass sie einen hohen Rückhalt haben. Ich glaube auch, dass solche Entwicklungen Geld brauchen werden und ich fände es aber super, da voll reinzugehen, anstatt eben in die kleinen Elemente zu investieren. Und an überall, wo es darum geht, ein Mindset zu ändern oder politisch zu werden oder Dinge neu zu denken, spielen Menschen, die kommunizieren können, immer eine wichtige Rolle. Mhm. Und deshalb glaube ich schon, dass wir da die Chance haben, multiplikatorisch zu wirken. Das ist ja auch so eine Erkenntnis von unserem Nachhaltigkeitsbericht, dass unsere eigentliche Effektivität gar nicht in dem liegt, wie wir hier innerhalb der Agentur agieren, also vegetarisches, veganes Essen zum Beispiel, sondern dass unser Hebel eigentlich darin liegt, dass wir Kunden beraten können und die dazu bringen können, Dinge zu tun, die einen viel, viel höheren Auswirkungen haben als das, was wir hier in einem Büro erreichen können. Also wenn ein Kunde von uns, der Hersteller von Küchenutensilien ist, aufgrund unserer Beratung beschließt, Kunststoffverpackungen abzuschaffen und nachhaltige Kunststoffe für die Produkte einzusetzen, dann ist dieser eine, vielleicht zweistündige Beratungstermin, hat den gleichen Klima-Impact wie 10 Jahre interne Bemühungen.
Ja.
So. Und das finde ich aber reizvoll. Also an der Stelle haben wir auch eine sowas wie eine Verantwortung. Ich habe zu dem Thema habe ich auch ein was glaubst du denn?
Ja, was glaubst du denn?
So, das finde ich nämlich, ich habe ein bisschen recherchiert, fand ich nämlich ganz spannend. Was glaubst du denn, wie unterscheidet sich der CO2-Pro-Kopf-Ausstoß zwischen Deutschland und den USA? Ist der gleich hoch? Also pro Kopf, wir haben ja beides Industrienationen. Ist der gleich hoch? Ist die USA 20% höher als Deutschland oder sogar doppelt so hoch wie Deutschland?
Puh, ich find's, das finde ich richtig schwierig, weil ich glaube so ernährungsmäßig glaube ich jetzt nicht, dass wir Deutschen da irgendwie viel besser sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und so, wenn man so Industrien anguckt, haben wir ja auch viel. Aber ich glaube, ich würde trotzdem sagen, dass die USA vielleicht 20% mehr macht.
Okay. Also es ist tatsächlich, ist der Pro-Kopf-Ausstoß doppelt so hoch in den USA wie bei uns. Also 14,4 Tonnen zu 7,2 Tonnen.
Krass.
Also so schon krass. Und es gibt jetzt auch erste Hochrechnungen zu all den politischen Umwälzungen, die es jetzt gerade gibt und was der Effekt davon ist. Und man geht davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren die USA jedes Jahr ihren Pro-Kopf-Ausstoß um 10% erhöhen.
Oh Gott.
So.
Krass.
Und das, also damit hängt das zusammen, was ich meine. Also
dann
selbst erreichen wenn wir auf nicht,
5% runterkommen.
Genau, selbst wenn wir es schaffen, jedes Jahr ein halbes Prozent besser zu werden, ist das funktioniert das als Gegenbewegung nicht.
Ja,
wenn wir es schaffen würden, energietechnologisch wirklich durchschlagende Erfolge hinzukriegen oder auch was zum Beispiel Mobilität angeht, nicht eine Zwischentechnologie wie Elektroautos, sondern eine wirklich disruptive Idee zu entwickeln.
Die dann auch die USA übernimmt von uns.
Ja, weil es cool ist.
Ja, das wäre so, eigentlich super.
Dann wäre das spannender. So.
Ja.
Oder es gibt ja auch, was weiß ich, Technologien, mit denen du wirklich auch CO2 zurückholen kannst, zum Beispiel. Ich glaube, da gäbe es ganz viele Möglichkeiten, wo wir effektiver sein könnten, als eben in diesem privatisierten Fokus, den wir im Moment haben.
Aber wie ist auch so dein Gefühl in der Beratung bei Kunden? Wie viele fragen auch so Nachhaltigkeitssensibilität irgendwie nach oder legen da Wert drauf? Und wie viele sagen, ja, ist schön und gut, aber wir müssen wirtschaftlich bleiben?
Ich glaube, den Menschen jeweils ist es wichtig.
Ja.
Auch den GeschäftsführerInnen und EntscheiderInnen. Also auf persönlicher Ebene ist es, glaube ich, immer wichtig und die sind da auch grundsätzlich offen dafür und nicht, weil man Greenwashing betreiben will, sondern weil es die Leute wirklich, wirklich interessiert.
Ja.
Komplexer wird es, wenn man dann schaut, auch da, wie hoch ist die Effizienz tatsächlich? Also beispielsweise wenn man jetzt zum Beispiel für eine Industrieanlage ausgeht und ich schaff's, dass die Steuerung der Industrieanlage 10% weniger Strom verbraucht und gleichzeitig steht diese Industrieanlage in einer Gießerei, wo ein einzelner Schmelzofen genauso viel Strom verbraucht wie halb Tübingen, dann fehlt da so die Gewichtung. Dann kann man zwar schon sagen, hey, wir haben was erreicht, aber der Tropfen auf den heißen Stein ist einfach sehr klein. So, und ich glaube, an der Stelle ist es dann schon manchmal so, dass manche Kunden sagen, ja, mir ist es persönlich wichtig, aber das Verhältnis zwischen Bemühungen und Impact ist unausgewogen.
Ja.
So. Aber da haben wir auch manchmal die Chance, irgendwie weitere Ideen reinzubringen. In vielen Stellen auch wie eine Unternehmensberatung. Also zu sagen, habt ihr mal euren ganzen Warenfluss angeguckt, habt ihr euch mit Verpackungsthemen beschäftigt und so. Da kann man manchmal schon Impulse geben, die mit denen sich wirklich was auch verändern kann, in ein bisschen größer. Ich glaube, spannend ist eben dieses ganz Großdenken und ganz technisch Denken.
Und dann hoffen wir doch mal, dass wir bald einen Kunden haben, der das, die neue Mobilität erfindet und die Kommunikation für den machen. Und dann ist doch die Welt gerettet.
Also das, zum Beispiel das DLR, das ist ja ein Kunde von uns.
Deutsche Luft- und Raumfahrt?
Genau, ja. Die haben tatsächlich coole Versuche schon. Und ja, vieles cool. Immer so auf Basis der Grundlagenforschung natürlich, aber mit ganz, ganz spannenden Sachen dabei.
Dann sind wir da mal gespannt. Ja, da ist dann ja Potenzial da. Genau. Dann gibt es noch ein anderes großes Thema, was ihr alle umtreibt. KI. Und da würde mich auch mal interessieren, was machst du überhaupt persönlich alles mit KI? Wie sehr hat es deinen Workflow jetzt schon verändert? Und auch, was sind so Hoffnungen und irgendwie Sorgen, die du hast? Aber vielleicht fang einfach mal klein an mit, was nutzt du überhaupt?
Also ich nutze natürlich schon Tools. Logisch. Mehr oder weniger so, wie es alle tun. Also ich glaube, spannend ist dieses ganze KI-Thema auch wieder, wenn man es quasi in noch mal größer denkt. Also ich glaube, wir kommen alle nicht drum rum, also vor allem auch bei uns in der Branche, Tools zu verwenden. Das hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das nimmt uns keine Arbeit weg. Zumindest so, wie wir uns in der Kavallerie positioniert haben, mit einer hohen kreativen Schöpfungshöhe und mit einem hohen Beratungsanspruch, ist es eine Unterstützung für das, was wir tun, aber nicht dass die Jobvernichtungsmaschine. Da sind andere Agenturen, die zum Beispiel ganz stark so aus dem Maschinenraum rausleben. Also man gewinnt einen Pitch, verkauft eine Idee und dann hat man 100 Leute irgendwo in dem Keller sitzen, die dann Assets schrubben. Für die ist es natürlich ein ganz zentrales Problem. Das ist bei uns gar nicht so der Fall. Das heißt, auf der Seite kann man, glaube ich, ganz optimistisch auf KI schauen. Es macht auch gar keinen Sinn, pessimistisch drauf zu schauen, weil es ist ja einfach da und wird auch nicht mehr weggehen und es wird auch niemand auf die Vorteile verzichten wollen. Was mir schon Bauchschmerzen macht, ist die Entfesselung, die damit zusammenhängt. Also auch da jetzt wieder USA, ist es jetzt komplett dereguliert worden. Das heißt, ich kann da jetzt alle Energie reinstecken, ohne jegliche Kontrolle und auch ohne jeglichen Notausschalter. So. Und es ist jetzt schon so, ich glaube, 76% aller Hackerattacken können mittlerweile von KI ohne Zutun von Menschen umgesetzt werden und auch besser umgesetzt werden, als das ein Mensch könnte. Es gibt schon Versuche, wo man eine KI beauftragt hat, ein Ziel zu verfolgen und ihr gesagt hat, und du darfst alles tun, um dich nicht davon abhalten zu lassen, dieses Ziel zu verfolgen, auch egal, was ich dir jetzt sage. Und da gibt es in diesen Versuchaufbauten gab es eben schon dann die Situation, dass die KI sich heimlich kopiert hat auf andere Server. Ohne ihrem Auftraggeber davon zu sagen.
Damit sie nicht
oder
gestoppt werden kann.
Dass die KI gefragt worden ist, wie weit bist du denn? Und absichtlich falsche Ergebnisse genannt hat, um eben nicht gestoppt zu werden. So, wenn man das jetzt in groß denkt, in einem komplett deregularisierten Umfeld, finde ich es ziemlich verantwortungslos, dass sich keiner Gedanken macht über den Notausschalter. Auch da diskutieren wir das Thema sehr im Kleinen, verändern sich unsere Jobs? Besteht die Gefahr, dass jemand arbeitslos wird? Werden Teile der Gesellschaft abgehängt? Das sind alles wichtige Themen.
Ja.
Aber die eigentliche Gefahr liegt, glaube ich, schon wo ganz anders. So. Und ich find's
da auch krass,
wenn man da nicht drauf, wenn man das einfach so ignoriert.
Ich finde es auch krass, dass da keiner über Nachhaltigkeit redet. Weil ich glaube, eine KI-Anfrage bei ChatGPT ist ja um irgendein Vielfaches höher als eine Google-Anfrage.
Ja.
Und das ist ja einfach auch Unmengen an Energie, die ja auch irgendwo erzeugt werden müssen.
Es gibt ja auch Gründe, warum so die ganzen Tech-Giganten eigene Atomkraftwerke bauen. Ja. Also auch die, klar, die Seite gibt es definitiv auch. Ja. Ich glaube, für uns so, also unternehmensstrategisch, wir haben ja die Anna und Bies gegründet, ganz bewusst als, als Ort, an dem KI eine höhere Bedeutung hat als die Nutzung von Tools. Und ich glaube, dass das von der Zukunftsorientierung total wichtig ist, das so zu betrachten. Auch so sich sehr bewusst zu machen, welche Rolle spielt der Mensch dazwischen, also die in diese Kuratorenfunktion. Wie schaffe ich es, Ergebnisse hervorzubringen, die nicht nur eine Spielerei sind, sondern, wirklich auch besser sind als vorher.
Wie ist denn das da? Du hast doch, oder Michi hat doch als Test auch von dir Fotos generieren lassen. Würdest du die nutzen oder hast du da irgendwie eine Hemmung davor, ein KI-Bild zu nutzen, ohne dabei darüber zu schreiben, dass es hier um KI geht? Es ist einfach so, hier ist ein Foto von mir und ich schreibe was ganz anderes.
Das ist so ein bisschen.
Aber du hast es noch nicht getan.
Das ist so ein bisschen eine Eitelkeitsfrage. Also der Vorteil von dem Modell, das der Michi angelegt hat, ist, dass wir es nun gefüttert haben mit Bildern, auf denen ich mir einigermaßen gefalle. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die KI Bilder hervorbringt, mit denen ich ganz zufrieden bin, ist relativ hoch. Und von daher ist es eher eine Frage, wie eitel ich bin. Ich glaube, vielleicht an trüben, regnerischen Tagen bin ich dann eher dran, ein künstliches Bild von mir zu verwenden.
Aber hast du es schon mal gemacht oder nicht?
Nee, bisher noch nicht. Nee.
Ja, ich bin mal gespannt, ob vielleicht, wann das
vielleicht
erste
bin
kommt
ich
und ob wir es merken.
Noch nicht verzweifelt genug.
Vielleicht machst du es ja auch schon die ganze Zeit und es merkt nur keiner, weil es einfach so gut ist.
Wer weiß, vielleicht sitze ich auch gar nicht hier.
Oh Gott, das wäre krass. Ja.
Ja, also ich habe auch zu KI ein, was glaubst du denn?
Ja, was glaubst du denn?
Genau, was glaubst du denn, wie viel Prozent der Online-Inhalte bis Ende diesen Jahres KI generiert sein werden? Also 30, 60, 90.
Also aber Online-Inhalte, die dieses Jahr erscheinen oder vom gesamten Internet?
Vom
was
gesamten
es schon
Internet.
Gibt?
Also Ende diesen Jahres das gesamte Internet.
Oh krass, was waren 30, 60,
30,
90?
60, 90.
Oh Gott. Das ist ja auch eine schwere Frage. Weil das ist ja schon so, dass KI kann ja unendlich viel einfach produzieren in Sekunden. Boah, dann gehe ich mal auf die 90.
Ja, also es ist zumindest eine Vorhersage von so einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Und das Spannende daran ist ja, also einerseits dieses ganze Thema Desinformation und Manipulation. Also da geht es nicht um Corporate Content von Unternehmen auf Unternehmenswebseiten. Da kommt KI ja auch zum Einsatz, aber wenn du sehr spitz on brand kommunizieren möchtest, kannst du das ja auch nicht ganz freilassen. Aber vor allem Social Media Content. Und das ist natürlich auch das, was von der Masse her am stärksten flutet.
Krass.
Geht man davon aus, dass bis Ende diesen Jahres 90% aller Inhalte des Internets KI generiert sind.
Aber das ist ja auch ein bisschen so ein Wiedergekäue vom Wiedergekäuten, weil sie füttert sich dann ja auch selber mit dem ganzen Internet und dann wird sie auch immer.
Genau,
ja, also auch die Quelle von den echten Informationen wird da immer geringer im Prozentsatz wahrscheinlich.
Viel davon,
nicht echt, aber.
An vielen Stellen geht es ja gar nicht drum, quasi das Wahre aus der Quelle wiederzugeben, sondern
irgendein
es geht ja auch drum, was weiß ich, eine bestimmte Politik zu verfolgen. Aber tatsächlich stellt sich ja die Frage, also diese Menge an Informationen kannst du ja eigentlich auch nur noch verarbeiten, wenn du dafür auch KI einsetzt. Das heißt, das wird ja ganz schnell zum Zirkelschluss. Und umso spannender wird dann eben sowas wie sich persönlich zu treffen. Also wenn ich auch nicht weiß, ob ich jetzt in der Teams-Konferenz, ob mein Gegenüber da wirklich sitzt oder ob das ein Avatar ist, dann weiß ich, was jemand denkt, eigentlich nur, wenn ich die Person ganz persönlich treffe. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es vielleicht eben so eine Gegenbewegung gibt. Also so wie in Phasen, wo es viel elektronische Musik gibt, ist die nächste Phase dann auf jeden Fall Gitarren geprägt.
Ja.
Kann es durchaus sein, dass man irgendwann beschließt, jetzt lasse ich die KI machen und ziehe los und treffe mich mit Menschen. Und das wäre ja eigentlich ein ganz positives Gegengewicht.
Ich glaube, das fängt auch schon an. Also ich habe das Gefühl, ich habe ja angefangen quasi ein Jahr nach der Corona-Zeit hier, dass halt damals sowieso alles Teams-Calls waren und jetzt auch viele Kunden sagen, nee, der Termin geht irgendwie 1,5 Stunden, ab da würde ich mich gerne treffen, dass man auch einfach länger konzentriert sein kann und irgendwie eine bessere Arbeitsatmosphäre hat. Und das habe ich, also zumindest für mich, ist das jetzt öfter als vor einem Jahr noch, dass die Menschen sich da irgendwie wieder mehr danach sehen, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, es entwickelt sich gerade auch zu einer ganz guten, zu einem ganz guten Gleichgewicht. Also wir sind vor Corona manchmal zu Kunden gefahren, 3 Stunden lang, um dann eine halbe Stunde irgendwas zu besprechen, was man auch gut am Telefon hätte klären können. Ich glaube, das sind Sachen, die macht man jetzt heute nicht mehr so. Und das ist auch gut. Man verliert nicht so viel Zeit auf der Straße und so. Aber trotzdem ist dieses persönliche Kennenlernen und das persönliche Miteinander umso wichtiger geworden. Was mir aufgefallen ist, dass die Zeit, die man dann mit den Leuten verbringt, mehr Quality Time ist als vorher. Mhm. Also zum Teil plant man dann ganz bewusst so, man hat sich jetzt 3 Monate lang immer online getroffen und wenn wir uns jetzt persönlich treffen, dann haben wir einen Themenpunkt, zu dem wir uns treffen, aber wir nehmen uns auch ganz bewusst Zeit, um einen Kaffee zu trinken und einen Spaziergang zu machen oder so. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Entwicklung.
Ja, so. Voll.
Eben auch, um wirklich Menschen kennenzulernen und wirklich zu wissen, was die Menschen umtreibt und sowas.
Ja. Das ist ja auch irgendwie immer diese, weiß nicht, wenn ich das nennen soll, aber so dieses Thema mit den technischen Sachen und den Menschen, was ja auch unsere Schwerpunkte sind vom Kundenportfolio, also Technologie und Gesellschaft. Unser Schwerpunkt jetzt, würdest du sagen, der geht in eine Richtung oder sind wir gerade relativ ausgeglichen zwischen den beiden Themen?
Für mich sind das gar nicht Gegensätze, sondern spannend wird es eigentlich immer an den Punkten, wo die beiden Ebenen sich begegnen. Also Technologie hat heute mehr Einfluss auf das Leben von Menschen und auf die Entwicklung von Gesellschaft als bisher. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass die Gesellschaft Ansprüche an Technologie stellt, viel aktiver und viel informierter, als es bisher der Fall war. Das heißt, das sind eigentlich keine Widersprüche, sondern wenn beides zusammenkommt, stehst du mitten im Leben. Mhm. Wichtig ist aber, dass man quasi sich in beiden Ebenen auskennt. Also, dass man weiß, wie funktionieren Organisationen, wie funktioniert Politik, wie funktioniert gesellschaftliche Meinungsfindung, wie funktioniert Awareness, was motiviert Menschen.
Ja.
So. Und aber auf der anderen Seite auch ein Verständnis dafür zu haben, wie funktioniert die Technologie? Einerseits die Technologie, die wir nutzen in der Kommunikation, aber andererseits auch die Technologie, die der Determinante ist für das Leben dieser Menschen. Mhm. Also sprich zum Beispiel sowas wie KI, aber auch sowas wie Mobilität oder so. Das spielt ja alles rein. Oder nehmen wir als Beispiel Robotik. Mhm. Das ist die Stelle, wo quasi Digitalisierung ins Leben greift. Die wird auch die Arbeitswelt verändern. Aber vielleicht ist es auch so, dass es dazu führt, dass man bei gleicher Rentabilität einfach weniger arbeiten muss. Könnte ja sogar cool sein, wenn man eine gute Idee hat, was man mit der restlichen Zeit macht.
Du wolltest doch einen Roboter haben, der uns Cocktails macht.
Zum Beispiel.
Aber noch zum ersten Thema, mit dem Menschen irgendwie erreichen und irgendwie Emotionen auslösen. Mhm. Wir hatten da ja unsere tolle kleine Aktion an der Straße hier, die ja auch initial mit von dir kam oder von dir, ich weiß es nicht genau. Aber da haben wir auch sehr viele Menschen erreicht und viele Emotionen ausgelöst. Mhm. Möchtest du dazu irgendwie noch einen Gedanken sagen? Ich fand es sehr schön.
Also wir hatten ja vorher schon diese Anti-AfD-Kampagne gemacht im Netz, die ich auch gut finde und wo wir uns auch klar positioniert haben.
Ja, und das war einfach rein digital mit Bildern, mit Sprüchen drauf, die wir in den sozialen Netzwerken verteilt haben.
Genau.
Ja. War echt die Aktion.
Was bei der Kampagne schade war, dass sie relativ leise war. Also einfach von der Von der Sichtbarkeit, von der Interaktionsrate und so weiter. Und dass sie nicht geprägt war von einem positiven Narrativ, sondern dass sie nur geprägt war von der Ablehnung. Ja. Was auch okay ist, also so, wir wollten uns da klar positionieren. Die Positionierung kann unter Umständen ja, je nachdem, wie sich Politik verändert, für ein Unternehmen ja auch ganz schön bedrohlich sein. Also wenn wir sagen, wir wollen niemals, ich will für Frauenrechte arbeiten anstatt für rechte Frauen. Das war, glaube ich, dein Zitat. Ja. Und wir wollen niemals für die AfD oder assoziierte Institutionen arbeiten. Und gleichzeitig ein Unternehmen sind, das zur Hälfte von Aufträgen aus der öffentlichen Hand lebt, kann das bei einer veränderten Politik für uns ja auch existenziell sein.
Ja.
Und diesen Weg ins existenzielle Risiko sind wir freiwillig gegangen. Was ich aber an der Straßenaktion vor 2 Wochen toll fand, war, dass es eben ein geprägt war eben von Liebe, von einer positiven Botschaft, von Jubel, von Freude, von Miteinander. Und das war eben ja auch das, was in diesen ganzen vielen, vielen, vielen Kommentaren, die wir zurückgekriegt haben, ja auch stand, dass es eben gut tut, in dieser Zeit der absoluten Verunsicherung auf allen Ebenen irgendwie sowas Positives zu haben.
Ja.
Und dass das auch noch so sichtbar geworden ist, weil es viral gegangen ist, war natürlich mega cool. Und das war auch so ein bisschen als Marc und ich das erste Mal diskutiert haben, war das auch so der kleine Traum oder vielleicht auch der Auslöser, das zu tun. Mensch, wir haben schon eine Kampagne gemacht, aber es wäre doch, fällt uns nicht irgendwas ein, was sichtbarer ist, was lauter ist, was wahrgenommen wird. Und so ist diese Idee entstanden. Dass es so durch die Decke geht, war nicht kalkulierbar.
Ja.
Aber es ist total wunderbar, dass es so war. Ja. Und so vom Grundsatz her, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit den Narrativen zu tun, die im Moment da sind. Also es gilt im Moment als absolut akzeptiert, dass alles schlimm ist. Also jede Ebene unseres Lebens ist scheinbar eine Katastrophe.
Nachhaltigkeit
an. Also es ist alles schlimm und alles kaputt und alles am Ende. Und das ist ein Narrativ, das krasserweise von allen in der Politik allgemein akzeptiert ist, aber auch in den Medien als allgemein akzeptiert wird und was auch ganz vielen Menschen einfach Angst macht.
Ja.
Und das bereitet den Boden zum Beispiel für die AfD oder auch für Leute wie Trump, weil die sagen, Trump, jetzt make America great again.
Ja, alles ist scheiße.
Alles ist scheiße, wir sind am Boden, die Einwanderer machen uns kaputt, wir können unsere Mieten nicht mehr bezahlen, was weiß ich was. Mhm. Und natürlich ist es so, dass man Politik machen muss, die dazu führt, dass das Leben besser wird, die dazu führt, dass die soziale Schere nicht so weit auseinander geht, wie sie es im Moment tut, die ganz viele Dinge in den Blick nimmt. Aber wenn ich akzeptiere, dass alles am Ende ist, dann habe ich den Boden dafür, ganz krasse Gegenbewegungen aufzumachen. Also Rassismus zu schüren, einen ganz kaputten Kapitalismus zu schüren und sowas. Und dieses Narrativ müssen wir eigentlich aufheben. Und diesem Narrativ müssen wir mal entgegensetzen, dass es uns eigentlich verdammt gut geht.
Ja.
Nicht in jedem Detail, aber in Deutschland und in den USA gilt das auch, geht es uns im Großen und Ganzen wahnsinnig gut. Und das sagt aber keiner. Und deshalb finde ich es auch wichtig, mal so Liebe rauszutragen und mal was Positives rauszutragen und Ja zu sagen, anstatt oh Gott, oh Gott, oh Gott zu sagen. Und dann lieber aus einer gestärkten Perspektive heraus die Themen zu bearbeiten, die man bearbeiten muss.
Ja, das fand ich auch richtig, richtig schön.
So. Und ich glaube, das war an dem Tag war das so.
Tat auf jeden Fall, glaube ich,
Spread Love.
Sehr, sehr gut. Ja. Nee, ich finde, Nee, das war, glaube ich, auch für viele einfach voll schön, dann irgendwie die Woche danach hierher zu kommen und zu denken, ja, mit den Leuten habe ich das irgendwie gemacht und so. Ich glaube, das tat einfach voll gut, auch für den Zusammenhalt. Einfach.
Also ich habe tatsächlich manchmal, ich habe so ein richtiges Verliebtheitsgefühl.
Du hast so einen stolzer Papa-Blick manchmal.
Dem Team gegenüber oder hier zu dieser Gesamtkonstellation gegenüber. Das ist auch sowas, wenn, also jetzt gerade geht es ja ganz vielen Agenturen schlecht, gerade durch KI und die Wirtschaft tritt auf die Bremse und so. Ja. Und das trifft Agenturen schneller als vielleicht Lebensmittelhersteller oder sowas.
Ja.
Und wenn wir je in die Krise kommen sollten, möchte ich mit niemandem lieber durch die Krise gehen, als mit den Leuten, die hier sind. Und das ist wirklich so, weil wir schon ganz viele Stellen hatten, wo wir gesehen haben, was es für eine Dynamik entwickeln kann, dieses Gemeinschaftliche.
Ja.
Gemeinsam was wollen, gemeinsam was tun. Das war unter Corona so, das war vor 2 Wochen an dem Freitag so. Und das ist hier auch im Alltag bei ganz vielen Projekten so. Also wir haben so viele Menschen, die so viele besondere Sachen können, dass wir als Gesamtgruppe wahnsinnig viel Kraft besitzen. Und das macht schon irgendwie so warm ums Herz.
Ja, das gibt ja auch Hoffnung. Das ist so ein bisschen das Gefühl, selbst wenn irgendwie da draußen alles irgendwie schwierig ist, ist so alles gut.
Ja.
Wir schaffen das schon.
Und es ist auch so, dass tatsächlich vielleicht auch durch dieses Selbstverständnis diese viel beschworenen Krisen uns bisher noch nicht erreicht haben und wir auch ziemlich sicher wissen, dass zumindest sie uns dieses Jahr nicht erreichen werden. So. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Also diese vielen Kompetenzen aus unterschiedlicher Perspektive und die Begeisterungsfähigkeit und der Mut und dass es eben alle leben, nicht nur irgendwie eine einzelne Person, die jetzt the face to the customer ist oder so, sondern wirklich, dass es so von innen rauskommt, ist eine ganz, ganz starke Absicherung auch, wenn man das jetzt strategisch angelegt hätte. Tatsächlich ist es ja
eher... Ist ja alles eiskalt, von der KI, die dir sagt, wie du deine Mitarbeitenden binden musst.
Schon seit Jahren.
Genau, ja. Ja. Glaubst du, es gibt Dinge, die wir ändern müssen oder wo wir dran sind, um auch in 5 Jahren irgendwie noch erfolgreich sein zu können?
Also ich glaube, dass wir im Kern total gut aufgestellt sind. Also es hat was mit den Sachen zu tun, die ich gerade gesagt habe.
Ja.
Die ganze Agenturwelt wird sich stark wegbewegen von diesem handwerklichen Doing und viel stärker in Richtung Beratung, viel stärker in Richtung fester Produkte, viel stärker in Richtung Erfolgsmessung und so weiter. Und da ist es halt wichtig, dass du Menschen hast, die was zu erzählen haben. Und nicht, dass du ein Team hast, das Aufgaben erledigt. Und da haben wir, glaube ich, schon einen riesen Vorteil, dass wir wahnsinnig viele Leute haben, die das können und die da einen Drang haben und die auch inhaltlich in der Lage sind. Und das bedeutet, dass wir eben auch in der Lage sind, wirklich durch Beratung einen Impact zu erzeugen. Dass wir in der Lage sind, wirklich mit den Menschen zu kommunizieren und mit denen was zu entwickeln. Dass wir in der Lage sind, uns auch zu verändern an den Stellen, wo man sich verändern muss. Also die Einführung von KI hier war eine total motivierte, reibungsloser Vorgang und auch einer, der natürlich ständig weitergeht, aber nicht mit Angst, Ablehnung oder so versehen, sondern mit Neugierde und Mut und hemdsärmlich und so. Und ich glaube, dass das schon die Zutaten sind, die man braucht, um sicher in die Zukunft gehen zu können. Und dann gibt es natürlich noch weitere so Weichenstellungen, also wie jetzt zum Beispiel eine eigene AI-Agentur oder wie Nachhaltigkeit wirklich in den Blick zu nehmen oder wie eine Entwicklung hin zu produktifizierten Agenturmodellen und so, da sind wir natürlich dran. Oder
es passieren ständig Dinge, das merkt man schon.
Mit viel Nachdruck.
Ja.
Und das ist auch so die Ebene, wo wir vielleicht tatsächlich strategisch Weichen stellen. Aber eben neben der strategischen Seite ist es auch ganz viel Mensch.
Ja.
So. Und weil du mich viel nach meinem Geburtstag gefragt hast, das war zum Beispiel bei meinen Partygästen, es waren ja ganz viele Leute aus der Kavallerie da, habe ich wahnsinnig viel Komplimente oder fast Neid für unser Team erlebt.
Echt?
So, ja. Okay. Spätestens als ich mein
dein Geburtstagsgeschenk bekommen
Geburtstagsgeschenk aus der Kavallerie bekommen habe, haben mir wahnsinnig viele Leute gesagt, wie krass das ist und wie toll das ist. Und ich erlebe das auch so. Also ja. Das ist eine ganz tolle Ehre, da dabei sein zu können.
Das ist sehr, sehr schön. Genau. Cool. Genau, das klingt ja alles so, als würde die Kavallerie auf jeden Fall noch weitere 25 Jahre bestehen bleiben. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Sehr optimistisch.
Genau, da habe ich dann eine fiktive Frage an dich. Und zwar, was würdest du denn jetzt machen, wenn es die Kavallerie morgen einfach nicht mehr gäbe? Wenn es die vielleicht schon gab, aber einfach morgen musst du dir was Neues suchen. Was würdest du machen?
Ich glaube, Marc ist die gleiche Frage gestellt worden. Und er meinte, er könnte sich vorstellen, Chirurg zu werden.
Ja.
Mich würde das wahnsinnig reizen, und vielleicht mache ich das auch noch, in Möbeldesign einzutauchen.
Oh ja, stimmt.
Also das hat so ein bisschen zwei Gründe. Das eine ist, ich habe schon, als ich Schüler war, für eine Designmöbelfirma gearbeitet und Bedienungsanleitung geschrieben und gezeichnet. und seitdem hatte ich immer Möbelkunden. Also es waren erst so Sitzmöbel, also Sofas und sowas, jetzt seit vielen, vielen Jahren Bürostühle und Arbeitsstühle und so. Also Möbel begleiten mich schon die ganze Zeit, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist für mich Schreinern eine total coole Abwechslung.
Ja, das Podcast-Ding steht ja auch auf einem von dir geschreinerten Stück.
eine total coole Abwechslung zu all dieser Bildschirmarbeit, die ich immer habe. Und ich glaube, dass das zusammenkommen kann in eigenen Möbelideen. Und ich glaube, dass das ein Markt ist, den ich so gut kenne, dass ich auch wüsste, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Ich glaube, es wird auf jeden Fall was sein, was rollbar ist und was auch irgendwie so ein Baukastensystem hat.
Könnte ich mir gut vorstellen. Also es ist tatsächlich so, dass mir allgemein bei Produktdesign finde ich es immer schade, wenn die neue Idee fehlt. Oder so eine, irgendwie so, ja. Wenn es keinen Mehrwert hat, sondern einfach nur besser aussieht als was es davor gab. Und diese Suche nach dem Mehrwert, nach der Zusatzfunktion, nach dem Kniff, nach dem Aha-Erlebnis, wenn ich mit einem Objekt umgehe, das wäre mit Sicherheit was mich da antreiben würde. Und an der Stelle schließt sich natürlich auch der Kreis wieder ein bisschen zu zum Beispiel Kampagnenideen entwickeln. Also vielleicht mache ich dann doch das Gleiche, nur anders.
Was ich mich manchmal echt frage, weil du arbeitest ja wirklich viel, du machst noch irgendwelche Schreinersachen, du machst zu Hause Baumstriezeln, keine Ahnung, du hast eine Familie, mit der du wahrscheinlich auch Zeit verbringst. Wie viel Schlaf brauchst du eigentlich? Schläfst du einfach gar nicht, frage ich mich manchmal.
Das hat sich bei mir total verändert.
Auf TikTok chillst du ja auch noch manchmal.
Das hat sich bei mir mit Corona total verändert. Ja? Also es war tatsächlich so, bis zu Corona war ich so ein bisschen unterwegs wie der Basti jetzt. Also so, das 3 Stunden Schlaf war auch eine vollständige Nacht und sowas. Und seit Corona brauche ich meine 8 Stunden.
Ja? Ja. Okay.
Und die nehme ich mir auch.
Okay.
Also alles
dann bist
cool.
Du ja auch einfach ein Mensch.
Okay, nee.
Gut. Dann habe ich noch 2 kleine fluffige Hörerfragen für dich.
Frage habe ich.
Genau. Ich habe die Person mal anonymisiert, denn sie fragt, wer ist denn deine Lieblingstochter?
alle 3. Nein, das ist tatsächlich so. Das sind alle 3 komplett unterschiedlich und haben alle 3 aber was mich sehr im Herzen trifft.
Okay, schön. Dann freut sie sich bestimmt, wenn sie es hört. Fand ich witzig.
Kommt das echt von einer meiner Töchter?
Ja.
Sehr witzig.
Ich gehe mal davon aus, dass es eine von meinen Töchtern ist. Aber ich sag dir nicht, welches war.
Egal, wer du bist, ich liebe dich.
Oh. Na, dann frag doch die Pia, ob du dir denn auch vorstellen könntest, alleine Geschäftsführer der Kavallerie zu sein. Oder ist das was du dir nur so im Doppel mit Marc vorstellen kannst?
Es gibt ja diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude.
Mhm.
Und da glaube ich schon auch sehr dran. Also es hätte viele Phasen in diesen 25 Jahren gegeben, die mir schwer gefallen wären, wenn ich sie alleine hätte durchstehen müssen. Wo man zu zweit sich zusammenstellt, drüber redet, sich auf die Schulter klopft und sagt, ach komm jetzt, weiter geht's oder so. Und auch wenn so eine geschäftliche Partnerschaft sehr viel Ähnlichkeit hat mit einer Ehe und man sich immer wieder auch quasi, man auch immer wieder dran arbeiten muss und auch immer wieder mit damit umgehen muss, dass jemand vielleicht eine Situation anders einschätzt als man selbst, ist es so, dass ich es nicht alleine machen wollen würde. So. Und ich glaube auch, dass es für den Laden auch gut ist, dass wir quasi zwei unterschiedliche Sichtweisen auf vieles haben.
Ja.
Und wenn die dann in Deckung gebracht werden, ist man relativ safe, dass es eine gute Idee ist. ja, wobei es andererseits auch so ist, dass wir in grundlegenden Entscheidungen eigentlich nie ganz unterschiedlicher Meinung waren. Mhm. Eher so im Detail. Also es gibt
viele, ja einfach unterschiedlich auch.
Viele so Ausführungsgeschichten, wo wir uns wunderbar irgendwie abarbeiten können. aber so ganz grundlegende Überlegungen waren nie ein Thema. Also zum Beispiel die Gründung einer zusätzlichen Agentur in Form von The Unknown Beast war eine Entscheidung, die hat eine halbe Minute gedauert, zu zweit.
Okay, krass.
So. Und das die Entscheidung, welche Projektsteuerungssoftware man einsetzt, kann dann vielleicht mal länger dauern.
Das klingt aber nach einer ganz normalen und gesunden Ehe, finde ich.
Ja, manchmal, es ist bestimmt so, dass sich mein Marc über mich ärgert und ich mich auch über ihn ärgere. Und ich glaube, dass es aber unterm Strich ein ganz gutes Konzept ist.
Ja. Ja. Dann würde ich sagen, auf 25 weitere Jahre, oder? Oder nicht ganz.
Ich hoffe, wir kriegen das besser hin mit dem, Übergang und Nachfolge und Staffelstab-Tausch und so. Ich glaube nicht, dass ich 25 Jahre noch
kann. Dann reden wir da vielleicht mal in 10 Jahren drüber, wie das so aussehen könnte.
Yes.
Yes. Möchtest du noch was loswerden?
Nee, vielleicht einfach, weil ich hier sitze, möchte ich mal loswerden, wie toll ich das finde, dass ihr den Podcast betreibt und wie ihr ihn betreibt und dass ihr da so fleißig dran bleibt, weil ich weiß, dass es im Alltag schon manchmal schwierig ist, sich die Zeit zu nehmen. Und ich bin als ganz begeisterter Hörer, finde ich schön, dass es den Podcast gibt und es ist auch für Marc und mich auch immer wieder spannend, mal so reinzuhören, in ungefärbt.
Ja.
Ja, finde ich toll. Macht weiter so.
Oh, da freuen wir uns aber. Ich hoffe, die anderen hören das. Sonst haben sie Pech gehabt. Super, dann Dankeschön für deine Zeit.
Torsten, danke,
ein sehr
Nathalie.
Spannendes Gespräch. Und dann eine schöne Restwoche.
War schön mit dir.
Hast du jetzt ein Outro reingehustet?
Wird es noch aufgenommen?
Ja, aber man kann es auch dran verlegen.